Geheime mündliche Unterweisung.
Unser Weisheitsgeist findet sich im gegenwärtigen, im ungewissen, vieldeutigen Augenblick. Mitten in der Unwägbarkeit des alltäglichen Chaos findet sich unser Weisheitsgeist. Spätabends oder auf einem langen Spaziergang mit einem Freund sprechen wir manchmal darüber, wie man leben und was man tun sollte und was wichtig ist im Leben. Wenn wir den Buddhismus studieren und Meditation üben, dann reden wir in diesem Zusammenhang vielleicht über Ichlosigkeit und Leerheit, über Geduld und Großzügigkeit, über liebevolle Güte und Mitgefühl. Vielleicht haben wir gerade etwas gelesen oder gehört, das unsere gesamte bisherige Sicht der Dinge auf den Kopf stellt. Wir haben das Gefühl, eine Wahrheit wiedergefunden zu haben, die uns irgendwie schon immer vertraut gewesen ist. Und wir glauben, dass unser Leben angenehm und reich wird, sobald wir nur mehr darüber gelernt haben. Wir erzählen unseren Freunden von unserer Sehnsucht, endlich die gewaltige Last abzuwerfen, die uns schon so lange drückt. Plötzlich sind wir aus dem Häuschen und halten es für machbar. Wir erzählen unseren Freunden von unserer Inspiration und wie sie unser Leben bereichert. Es ist möglich, so sagen wir, genau die Dinge zu genießen, die uns gewöhnlich fertig machen. Der Job kann Spaß machen. Es kann tatsächlich Spaß machen, mit der U-Bahn zu fahren, Schnee zu schaufeln, Rechnungen zu bezahlen und abzuwaschen. Sie haben vielleicht selbst bemerkt, dass dabei häufig eine irritierende, wenn nicht deprimierende Diskrepanz herrscht zwischen unseren Ideen und guten Absichten und unserem tatsächlichen Handeln, wenn wir uns mit den konkreten Details realer Lebenssituationen konfrontiert sehen. Eines Nachmittags fuhr ich in San Francisco mit dem Bus und las einen sehr bewegenden Artikel über das menschliche Leiden und die Fürsorge für andere. Die Vorstellung, großzügig sein zu wollen und mich der Arbeit für Bedürftige zu widmen, wurde so dringend, dass mir die Tränen kamen. Die Menschen schauten mich an, während mir die Tränen über die Wangen liefen. Ich empfand eine große Zärtlichkeit für alle und eine große Entschiedenheit, anderen zu helfen, stieg in mir auf. Als ich nach Hause kam, erschöpft nach einem vollen Arbeitstag, klingelte das Telefon. Eine Freundin fragte an, ob ich ihr nicht aushelfen und sie an diesem Abend als Meditationsleiterin vertreten könne. »Tut mir leid«, sagte ich, »aber ich brauche meine Ruhe« und hängte ein. Es geht nicht darum, die richtige oder falsche Wahl zu treffen, sondern einfach darum, dass wir häufig mit dem Dilemma konfrontiert sind, die Inspiration der Lehren nicht auf die Ebene unserer ganz gewöhnlichen Lebenssituationen bringen zu können. Es herrscht ein erstaunlich gespanntes Verhältnis zwischen unseren Ambitionen und unserer Realität von Müdigkeit, Hunger, Stress, Angst, Zorn und so weiter. Naropa, ein indischer Yogi des 11. Jahrhunderts, begegnete eines Tages auf der Straße unerwartet einer alten Hexe. Sie wusste offensichtlich, dass sie einen der berühmtesten buddhistischen Gelehrten Indiens vor sich hatte, denn sie fragte ihn, ob er die Worte des großen Buches, das er bei sich führte, denn auch verstehe. Er antwortete, dass er sie sehr wohl verstehe, worauf die Hexe hämisch lachte. Dann fragte sie weiter, ob er denn auch den tieferen Sinn der in seinen Büchern enthaltenen Lehre verstehe. Wieder erwiderte er, dass er auch den Sinn der Lehre sehr wohl verstehe. Daraufhin geriet die Hexe in Rage. Sie schrie Naropa an und beschimpfte ihn als scheinheiligen Lügner. Diese Begegnung veränderte Naropas Leben. Die Alte hatte ihn durchschaut. Wenn er ehrlich war, verstand er bloß die Worte, aber nicht die tiefe innere Bedeutung all der Lehren, die er so brillant darzulegen verstand. An diesem Punkt befinden auch wir uns auf die eine oder andere Weise. Eine Weile können wir uns vormachen, wir würden die Lehren verstehen oder wissen, was Meditation ist, aber irgendwann müssen wir uns der Wahrheit stellen. Nichts von dem, was wir gelernt haben, scheint besonders relevant, wenn unser Partner uns verlässt, wenn unser Kind mitten im Supermarkt einen Trotzanfall kriegt, wenn wir von Arbeitskollegen gedemütigt werden. Was machen wir mit unserem Groll, wenn unser Chef ins Büro kommt und uns anbrüllt? Wie bringen wir die Frustration und Demütigung mit unserem Wunsch in Einklang, offen und mitfühlend zu sein und weder uns selbst noch andere zu verletzen? Wie verbinden wir unseren Vorsatz, in der Meditation wach und sanftmütig zu sein, mit der Tatsache, dass wir eindösen, sobald wir uns hinsetzen? Was ist, wenn wir uns hinsetzen und die ganze Zeit nur daran denken, wie sehr wir jemanden begehren, den wir auf dem Weg zum Meditationsraum gesehen haben? Oder wenn wir die ganze Meditationszeit herumzappeln, weil uns die Knie wehtun und der Rücken schmerzt, uns langweilig ist oder wir die Nase voll haben? Statt ruhig, wach und ichlos zu sein, werden wir immer gereizter, genervter und verkrampfter. Das ist ein interessanter Zustand. Für einen Praktizierenden ist es ein überaus wichtiger Zustand. Als ich Naropa in seinem Versuch, hinter den Sinn der Worte zu kommen, auf die Suche nach einem Lehrer machte, fand er sich dauernd unter Druck gesetzt. Intellektuell wusste er alles über Mitgefühl. Wenn er jedoch einem schmutzigen, verlausten Hund begegnete, schaute er schnell weg. Ebenso wusste er alles über Nicht-Anhaften und Nicht-Urteilen, aber wenn sein Lehrer etwas von ihm verlangte, was ihm nicht passte, weigerte er sich. Wir befinden uns dauernd unter diesem Druck. Es ist ein Zustand, in dem wir ständig nach Alternativen suchen, statt einfach da zu sein. Es ist ein unbequemer, peinlicher Zustand. Und es ist der Ort, wo Menschen wie wir häufig aufgeben. Solange wir uns inspiriert fühlen, mit uns selbst in Kontakt und auf dem richtigen Weg, mögen wir die Meditation und die Lehren. Was aber, wenn es beschwerlich wird? Wenn es scheint, als hätten wir die falsche Wahl getroffen und wenn das Ganze plötzlich nicht mehr unseren Erwartungen entspricht? Die Menschen, denen wir in der Gemeinschaft begegnen, sind doch nicht alle so vernünftig. Eigentlich sind sie sogar ziemlich verwirrt. Die Art, wie das Zentrum geführt wird, ist nicht in Ordnung. Selbst die Lehrerin oder der Lehrer ist fragwürdig. Dieser Zustand unter Druck ist genau der Punkt in unserer Meditation und in unserem Leben, wo wir wirklich etwas lernen können. Der Ort, wo wir keine Wahl mehr haben, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen, gefangen zwischen unseren hohen Idealen und dem unverhüllten Anblick dessen, was sich vor unseren Augen abspielt. Das ist in der Tat ein äußerst fruchtbarer Ort. Wenn wir uns unter Druck fühlen, hat der Geist die Tendenz, kleinlich zu werden. Wir fühlen uns elend, als Opfer, als trauriger, hoffnungsloser Fall. Ob Sie es nun glauben oder nicht, in einem solchen Augenblick des Ärgers, der Verstörung oder Verlegenheit kann unser Geist auch größer werden. Statt das, was geschehen ist, als einen Beweis der eigenen Schwäche zu interpretieren, statt das Gefühl zu bekommen, wir selbst seien dumm oder jemand anders sei unfreundlich, können wir sämtliche Beschwerden uns selbst und anderen gegenüber auch einfach fallen lassen. Wir können einfach präsent sein, ungeschützt, nicht wissend, was zu tun ist, einfach da, in Verbindung mit der rohen und zarten Energie des Augenblicks. Das ist der Punkt, an dem wir beginnen, den Sinn hinter den Konzepten und hinter den Worten zu finden. Wir sind so sehr daran gewöhnt, jeder Unannehmlichkeit aus dem Weg zu gehen, und wir sind so berechenbar. Wenn uns etwas nicht passt, verprügeln wir jemanden oder wir schlagen auf uns selbst ein. Wir wünschen uns Sicherheit und Überschaubarkeit, obwohl es einen festen Boden, auf dem wir stehen könnten, nicht gibt. Wenn Sie das nächste Mal den Boden unter den Füßen verlieren, sehen Sie es nicht als Hindernis. Erkennen Sie es als bemerkenswerten Glücksfall. Keinen Boden unter den Füßen zu haben, kann uns sanfter machen und inspirieren. Nach all den Jahren können wir endlich wirklich erwachsen werden. Trungpa Rinpoche hat einmal gesagt, das beste Mantra sei: Om, werde erwachsen. Soha. Ständig sind wir mit dem Wandel konfrontiert. Entweder können wir panisch versuchen, uns an Sicherheit zu klammern, oder wir können es zulassen, uns ausgeliefert und ungeschützt zu fühlen, als wären wir gerade völlig nackt in die Helligkeit des Lebens geboren worden. Vielleicht klingt das zu unbequem oder zu beängstigend, Aber andererseits ist es unsere Chance, endlich aus unserem uralten Schlaf vorgefasster Meinungen zu erwachen und zu erkennen, dass diese profane Welt alles ist, was wir haben, und dass wir sie mit neuen Augen sehen können. Die Wahrheit, so sagte ein alter chinesischer Meister, ist weder dies noch das. Die Wahrheit gleicht einem gierigen Hund angesichts einer Schale siedenden Öls. Er kann das Öl nicht lassen, weil er zu gierig ist. Er kann es aber auch nicht auflecken, weil es zu heiß ist. Wie gehen wir nun mit diesem Druck um? Irgendjemand muss uns ermutigen, Neugier für das unbekannte Territorium zu wecken und wissbegierig zu erforschen, wie es weitergeht. Im Augenblick des Drucks findet sich das Hier und Jetzt. In eben diesem ungewissen, vieldeutigen Augenblick findet sich unser Weisheitsgeist. Mitten in der Unwägbarkeit des alltäglichen Chaos findet sich unser Weisheitsgeist. Um mit diesen Dingen zu experimentieren, brauchen wir Ermutigung. Es erfordert ziemlich viel Kühnheit, und vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir noch nicht so weit sind. Aber darum genau geht es ja. In diesem Gefühl der Unzulänglichkeit, der Ruhelosigkeit findet sich unser Weisheitsgeist. Wir können experimentieren. Wir haben nicht das Geringste zu verlieren. Wir können damit experimentieren, uns von richtig und falsch nicht beeindrucken zu lassen und uns in der Bodenlosigkeit zu entspannen. Als Kind hatte ich ein Bilderbuch mit dem Titel »Das Leben der Heiligen«. Es war voll von Geschichten über Männer und Frauen, die niemals einen wütenden oder gemeinen Gedanken gehabt und keiner Fliege je etwas zuleide getan hatten. Als Anleitung für ein sogenanntes gutes Leben fand ich das Buch völlig ungeeignet. Milarepas Lebensgeschichte ist meiner Meinung nach sehr viel aufschlussreicher. Als ich im Laufe der Jahre Milarepas Geschichte wieder und wieder las, fand ich immer wieder passende Ratschläge für meine jeweilige spezielle Unfähigkeit, mich weiterzuentwickeln. Früh in seinem Leben hatte Milarepa mehrere Menschen getötet, und er wollte, wie die meisten von uns auch, wenn wir Mist bauen, seine Irrtümer wieder gut machen. Auf seinem Weg zur Befreiung aber, wieder etwas, was die meisten von uns aus eigener Erfahrung kennen, fiel er wiederholt auf die Nase. Mit Lug und Betrug versuchte er zu bekommen, was er wollte. Er bekam solche Depressionen, dass er an Selbstmord dachte. Und auch die Nostalgie für die guten alten Tage war ihm nicht fremd. Wie die meisten von uns, so hatte auch er einen Menschen in seinem Leben, der ihn dauernd auf die Probe stellte und an seinem Heiligenschein kratzte. Selbst als fast alle anderen ihn schon für einen der heiligsten Männer Tibets hielten, prügelte seine rachsüchtige alte Tante ihn noch mit dem Stock und beschimpfte ihn. Und er musste ständig Mittel und Wege finden, mit dem demütigenden Druck fertig zu werden. Wir können dankbar sein, dass alle Lehrer einer langen Übertragungslinie daran gearbeitet haben, auch unter größtem Druck die Ruhe zu bewahren. Sie erlebten Prüfungen, haben versagt und trotzdem weiter versucht, einfach präsent zu sein, ohne panisch nach festem Boden zu suchen. Ihr ganzes Leben lang haben sie kontinuierlich geübt, sich nicht aufzugeben und nicht die Flucht zu ergreifen, wenn ihren Konzepten und hehren Idealen die Luft ausging. Aufgrund eigener Erfahrungen konnten sie die Ermutigung an uns weitergeben, dem großen Druck nicht auszuweichen, sondern ihn direkt anzuschauen, nicht nur aus den Augenwinkeln heraus. Sie haben uns gezeigt, was es heißt, den Druck voll zu erleben, nicht als gut oder schlecht, sondern einfach als unkonditioniert und gewöhnlich. Von dieser Art ist die Anweisung, die Naropa von seinem Lehrer Tilopa erhielt, als er sich auf die Suche gemacht hatte, den tieferen Sinn von allem, was ihm auf dem Weg begegnete, zu finden. Mögen wir in unserem Suchen ebenso mutig sein wie er.